Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
Ja, herzlich willkommen hier zum Politik-Podcast in der Folge 310, der Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Ja, und es gibt diese Woche ein großes Thema hier im Regierungsviertel in Berlin. Und nein, ich meine damit nicht den Besuch von König Charles und seiner Frau Camilla, sondern es ist der Koalitionsausschuss, der uns in diesen Tagen beschäftigt. Ja, drei Tage wach war die Ampel und wir fragen uns heute, hat sich dieser Schlafentzug eigentlich politisch gelohnt? Und dazu gibt es ganz, ganz unterschiedliche Stimmen zu diesem Koalitionspapier.
Man schweigt sich auseinander und man diskutiert sich zusammen. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir als Koalitionspartner am Ende dieses intensiven Beratungsprozesses teilen.
Also wir waren erstmal sprachlos, als wir die Ergebnisse des Koalitionsausschusses gehört haben. Das ist ein Unding, weil man begräbt quasi jetzt den Klimaschutzverkehr, indem man die Sektorziele schleift.
Wenn aber nicht am Ende auch Kompromisse drin wären, wenn nicht jeder von uns da auch bestimmte Zumutungen aushalten würde, gäbe es gar kein Ergebnis. Und wenn wir von Anfang an der gleichen Meinung gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich auch nicht drei Tage verhandelt.
Eins ist klar, der große Problembereich ist der Verkehr. Und dort wurde erstmal Gas gegeben. Und damit fahren wir den Klimaschutz voll an die Wand.
Der Stillstand der letzten Jahrzehnte, den wir konservativer Politik zu verdanken haben, ist endgültig beendet. Jetzt kommt Tempo in Deutschland.
Tja, das ist die Ansage des Kanzlers gewesen. Olaf Scholz haben wir hier gehört in der Regierungsbefragung, die eben vor wenigen Stunden im Bundestag stattgefunden hat. Wir zeichnen diesen Politik-Podcast auf am Mittwochnachmittag um 3:30. Ja, wer war da noch zu hören? Christian Lindner, FDP-Chef und liberaler Finanzminister mit Beziehungstipps, wo man sich fragen kann, wie übertragbar sind die eigentlich? Dann Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland, der stellvertretend steht, finde ich, für einen großen Aufschrei, den man kurz nach Veröffentlichung des Papiers aus der Umwelt- und Klima-Bubble oder Ecke gehört hat. Die Grünen-Chefin Ricarda Lang, man kann fast sagen im Verteidigungsmodus, und Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland, einem ökologisch orientierten Verkehrsclub. Ja. Wir ziehen Bilanz, wir sortieren das alles in dieser Ausgabe 310, die den Titel trägt »Ein bisschen Frieden«. Fragezeichen, die Ampel nach dem Koalitionsausschuss. Und wir sortieren das jetzt hier im Redaktionsgespräch im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Und wir müssen sagen, es ist tatsächlich für uns vier heute das erste Mal, dass wir zusammen in einem Raum sitzen und eigentlich auch das erste Mal heute, dass wir wirklich systematisch diese Auswertung machen. Also von daher ist es sowas wie eine Live-Redaktionskonferenz und wir sitzen zusammen. Frank Capellan sitzt mir gegenüber, langjähriger Beobachter der SPD und damit natürlich auch des Bundeskanzlers. Hallo Frank, schön, dass
Hallo,
du da bist.
Grüße euch.
Dann daneben Ann-Kathrin Büsker, man kennt sie als versierte Beobachterin, kritische Beobachterin der Liberalen, aber auch zuständig für Fragen des Klimaschutzes und des Umweltschutzes, vielleicht auch des Naturschutzes, der uns heute beschäftigt. Hallo Ann-Kathrin.
Hi.
Ja, und Gudula Geuter ist mit dabei, zuständig für Rechtspolitik, aber heute vor allem da als Beobachterin der Grünen, mit der wir mal auch auf parteistrategische, parteipolitische Beweggründe schauen. Hallo Gudula, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, mein Name ist Nadine Lindner. Ich bin hier vor allem zuständig für die AfD. Die hat damit jetzt heute gar nichts zu tun, aber ich bin ja auch noch zuständig für die Verkehrspolitik. Deswegen bin ich froh, da auch mal hier so ein bisschen mit sortieren zu dürfen. Ja, lass uns mal Bilanz ziehen. Frank, drei Tage wach, habe ich gesagt, und das hat ja auch dich betroffen seit Sonntagabend. Wie groß oder klein ist euer Schlafdefizit, wenn ich jetzt mal so in die Runde schaue?
Naja, mittlerweile geht's dann schon wieder, aber der Montag war dann schon relativ anstrengend. Also ich habe mich ja Sonntagabend aufgemacht, um diesen Koalitionsausschuss zu begleiten, zu beobachten, und meine Prognose war, die machen dann bis 2-3 Uhr nachts und dann wird es wohl ein Ergebnis geben. Ich musste unsere Frühsendung um 5 Uhr bedienen und habe zwischendurch 2 Stunden geschlafen, habe mir einen Wecker gestellt um 4 und dann in die Verhandlungsrunde gesimst und dann hieß es, immer noch kein weißer Rauch. Ja, und dann habe ich das zusammengetragen, was es zusammenzutragen gab. Das war nicht viel. Und ich habe es eigentlich nicht glauben können, gedacht, verhandeln die jetzt einen neuen Koalitionsvertrag aus? Und so wird es jetzt teilweise dargestellt, aber wir reden gleich drüber, ist es mitnichten.
Ich finde es total faszinierend, wie wir mehrere Tage quasi nichts gehört haben und heute wollen alle mit einem darüber reden. Also diverse Hintergrundgespräche, die kurzfristig angesetzt wurden. Mich haben Bundestagsabgeordnete angerufen, um mir irgendwie ihre Sicht der Dinge zu schildern. Postfächer laufen über mit Bewertungen, so komplettes Gegenteil. Und es gibt Bewertungspapiere aus den Parteien mit ihrem Spin. Ganz faszinierend.
Und das heißt natürlich auch, dass einer wollte mit uns drüber reden, nämlich alle Programme in den letzten Tagen. Und das will ich gar nicht beklagen, weil es ja eigentlich ein gutes Zeichen für die Koalition ist. Aber weitgehend hat das ja wirklich geklappt, dass die sich zurückgehalten haben mit Durchstechereien aus diesen Verhandlungen, obwohl das ja eine große Runde war, obwohl das viele Leute waren, obwohl es viele Stunden waren, obwohl sich auch die Grüppchen zurückgezogen haben und es damit auch sozusagen optische Möglichkeiten gegeben hätte, ohne dass die anderen das kontrollieren, Sachen durchzustechen. Also mit anderen Worten, wir saßen da und haben uns munter in Kaffeesatzleserei geübt. Und jetzt gibt es eben dann den Versuch, diese 16 Seiten zu verstehen und zu bewerten, was dann auf einmal recht viel ist.
Ja, das fand ich interessant. Nämlich hier, ich versuch's mal. So, das sind diese 16 Seiten Papier, die da am Ende nach diesen 3 Tagen rausgefallen sind. Tja, da steht alles Mögliche drin. Das ist Klima, Verkehr, Heizungen, Klimaschutzgesetz, dann noch so ein paar interessante Details an Katrin. Du hast dir das ja seit gestern Abend, seitdem es auf dem Markt ist, angeguckt. Was ist für dich da der, weiß ich nicht, was sind für dich die wichtigsten Punkte, die man auf jeden Fall drauf haben muss, wenn man über diesen Koalitionsausschuss spricht?
Das ist total schwer, weil die 16 Seiten so vielseitig sind. Vielleicht aus der Klimaperspektive natürlich die Änderung des Klimaschutzgesetzes. Du hast ja eben schon angesprochen, dass gerade die Verbände da auch gerade Sturm laufen. Vielleicht, um es einmal kurz zu erklären. Das Klimaschutzgesetz wird deutlich entschärft, sag ich mal. Bisher war es ja so, dass die einzelnen Sektoren, also Energie, die Industrie, der Verkehr, die hatten jährliche Emissionsminderungsziele, die sie erreichen mussten und wenn das nicht passiert ist, dann mussten die dafür zuständigen Ministerien sofort Programme auf den Weg bringen. Das heißt, sie waren gesetzlich dazu verpflichtet zu handeln. Das wird jetzt abgeschafft. Diese klare Verantwortlichkeit soll es künftig nicht mehr geben. Es wird eher in Gesamtrechnungen gedacht. Es kommt also darauf an, dass die gesamten Sektoren am Ende genügend Emissionsminderung hinbekommen. Das heißt, es kann zwischen den Sektoren verrechnet werden. Und aus Sicht der FDP führt es dazu, dass dort zuerst CO2 eingespart wird, wo es günstig ist. Ich würde sagen, es führt dazu, dass man die low-hanging fruits erntet am Ende.
Naja, ich finde, man könnte behaupten, diese low-hanging fruits, die sind ja eigentlich schon längstens abgeerntet. Also
wir haben ein paar Kohlekraftwerke wieder ans Netz geholt.
Na gut, das wollte ja natürlich keiner. Aber also mein Eindruck ist, und ich saß gerade eben in einer Runde mit Verkehrsminister Volker Wissing, also eins dieser zahlreichen Gespräche, in denen die Minister versuchen, also die Ministerien versuchen teilweise über Staatssekretäre, heute der Minister selbst, da ihre Sicht der Dinge rauszugeben. Der sagt, naja gut, mit diesem Klimaschutzgesetz, er sagt, das wäre nur eine Präzisierung dessen, was man sich eigentlich im Koalitionsvertrag schon vorgenommen hatte. Also das ist dieser Versuch, das so ein bisschen runterzudimmen. Aber er hat auch gesagt, das fand ich ganz interessant, dass jetzt endlich dieses Blame Game aufhören würde und dass jetzt auch dieser Mechanismus aufhört, dass ein Sektor, also Verkehr, das heißt der Sektor, der das seit Jahren nicht hinkriegt, dann zu, naja, wie sagt er es, Maßnahmen gezwungen würde, die gesellschaftlich nicht akzeptiert seien.
Tempolimit.
Also zum Beispiel ein Tempolimit, das kann
Fahrverbote.
Fahrverbote, also die Reihe der Grausamkeiten ist da ja natürlich relativ lang.
Aus FDP-Sicht.
Das mag sein. Ich glaube aber auch, je nachdem, beim Tempolimit sind die Umfragen ja durchaus auch gespalten in der Bevölkerung. Mit einer leichten sozusagen Zusage oder mit einer leichten Unterstützung für Tempolimits. Aber zum Beispiel das Verbrenner aus hatte ja jetzt in der deutschen Bevölkerung ja jetzt nicht nur Fans. So, also von daher, er ist sehr zufrieden damit und ich glaube aber, dass es das Klimaschutz, also meine These ist, dass es dieses Klimaschutzgesetz doch durchaus schwächen wird in der Systematik, wie man es 2019 mal angelegt hatte.
Wobei man dazu sagen muss, das, was jetzt abgeschwächt ist, und das will ich nur erläutern und nicht etwa relativieren, das ist echt wichtig, die Abschwächung und sehr weitgehend, das ist, dass das keine rechtlich verbindlichen Ziele mehr sind. Ja. Und das heißt eben zum Beispiel, dass ein Gericht nicht mehr sagen kann, so jetzt dusch alle Bremsen rein und zwar gerade beim Verkehr oder anderes Sorgenkind gerade bei den Gebäuden. Und das könnte eben zum Beispiel als absolute Sofortnotmaßnahme selbst sowas wie Fahrverbote bedeuten. Das nicht mehr. Aber sehr wohl gibt es noch die, man kann sagen moralische, man kann aber auch sagen die politische Verantwortung für die Sektoren, die vor allem die Latte gerissen haben, die ihre Ziele nicht erreicht haben, selber was beizutragen. Nur heißt das eben gleichzeitig, da die ganze Bundesregierung das zusammen verhandelt, dass das auf den politischen Basar ausgetragen wird.
Und warum fokussieren wir uns so auf Gebäude und Verkehr? Weil das natürlich die Sektoren sind, die in den vergangenen Jahren immer wieder ihre Emissionsminderungsziele gerissen haben. Wir haben ja Mitte März jetzt vom Umweltbundesamt auch die neuen Emissionsdaten für das vergangene Jahr bekommen. Und da hat sich gezeigt, dass im Verkehrssektor die Treibhausgasemissionen sogar angestiegen sind. Also da erleben wir eine völlig gegensätzliche Entwicklung dessen, was wir eigentlich brauchen. Wir müssten da deutlich runterkommen. Das heißt, der Sektor nimmt gerade eine komplett falsche Entwicklung. Und da ist eben jetzt auch die Befürchtung, wenn man das nicht mehr jährlich überprüft, beziehungsweise auch nicht mehr jährlich die Verpflichtung hat, nachzusteuern, dass in dem Fall der Verkehrssektor einfach nicht auf den Weg der notwendigen Änderungen kommt.
Wobei überprüft werden soll es ja. Jährlich, es soll über einen Zeitraum von 2 Jahren, das heißt aber durchaus jedes Jahr, nur dass man sich einen längeren Zeitraum anschaut, damit irgendwie Verzerrungen wie Energiekrise, Corona und so weiter nicht so zu Buche schlagen, dass man sich durchaus die Performance jedes eigenen Sektors anschaut.
Aber das ist doch ganz etwas kurz völlig anderes, als die Koalition zu Beginn einmal vereinbart hatte. Also man hatte sich ja auf diese Sektorenziele verpflichtet. Eine Agenturkollegin schreibt heute, beim Klimaschutzgesetz wird die Ministerpflicht zur Kür. Für politische Verantwortung kann ich mir nichts kaufen. Also wir sind doch in der Pflicht, eigentlich auch im Verkehrssektor etwas zu tun. Und genau das wird jetzt unterlaufen. Das war zum Beispiel Svenja Schulze als SPD-Umweltministerin, die da mal wörtlich gesagt hatte, die Zeit, wo die Umweltministerin bitte, bitte gesagt hat und den anderen ständig auf die Füße treten musste, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei. Damit wollte sie doch sagen, jeder muss in seinem Ressort, in seinem Ministerium etwas dafür tun, dass der CO2-Ausstoß zurückgefahren wird. Und das ist nun definitiv nicht mehr der Fall.
Es ist ja nicht nur so, dass das was anderes ist, als die Koalition wollte. Es ist auch weniger, als die Große Koalition ins Gesetz geschrieben hatte. Mhm. Was heute in der Regierungsbefragung von, also die Befragung des Regierungsmitglieds Kanzler Olaf Scholz, dazu führte, dass es eben ausgerechnet die Union war, die der Ampel vorgeworfen hat, das sozusagen kaputt zu machen, was man gemeinsam an Klimaschutz erstmal aufgebaut hatte.
Und ich finde, das ist schon, das ist mir in den letzten Tagen auch aufgefallen, zum Beispiel Andreas Jung von der Union, der hat sich auch ein paar Mal auch in O-Tönen geäußert. Das war genau diese Zwischenphase zwischen Sonntag und dann quasi gestern Abend, wo man das Papier auf dem Tisch hatte, wo man sich dann halt schon gefragt hat, wenn jetzt selbst die Union anfängt, über deinen Klimaschutz zu lästern, dann hast du eigentlich ein fettes Problem als Ampel. Aber das war nur so ein Bauchgefühl von mir.
Wobei ich an der Stelle die Einschränkung machen würde, dass Andreas Jung für den Klimateil der Union spricht und das, was er sagt, nicht unbedingt Common Sense in der gesamten Partei ist.
Das wurde er heute gefragt und hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass es nicht so sei, aber gleichwohl.
Aber mich würde jetzt trotzdem nochmal, Klimaschutzgesetz, das ist ja wirklich eins dieser zentralen Instrumentarien. Heute hat sich dann auch nochmal der Expertenrat geäußert, hat gesagt, sie werden sich das anschauen. Es gibt jetzt sozusagen von diesem sachverständigen Gremium, was wir dann auch immer die Klimaschutzkonzepte der einzelnen Ministerien begutachtet, jetzt noch keine, wie soll ich sagen, kein Statement dazu, keine Bewertung dazu, nur die Ankündigung. Aber ich finde dann trotzdem, ist dieser Deal, der so ein bisschen dahinter steht, also das heißt, also Aufweichung dieser jahresscharfen Sektorziele versus auf der anderen Seite, auf der Habenseite wird ja gesagt, da steht jetzt dieses Klimaschutz-Sofortprogramm, auf was sich die Bundesregierung ja nicht einigen konnte die ganze Zeit. Das soll jetzt endlich kommen. Die FDP hatte da ziemlich auf die Bremse gedrückt. Ist das jetzt, ist das ein fairer Deal, um dann insgesamt die Emissionen zu senken? Ann-Kathrin, du schüttelst mit dem Kopf, du schüttelst die Augen.
Ich schüttle alles. Das Klimaschutz-Sofortprogramm ist ja am Ende auch nur ein Maßnahmenkatalog, von dem bereits viele Dinge auch auf den Weg gebracht wurden und wo jetzt im Verkehrssektor dann am Ende nochmal Maßnahmen nachgeschoben werden. Und jetzt kann man halt sagen, ja, wir haben das Klimaschutz-Sofortprogramm als Bundesregierung vollgemacht, schön. Aber die grundsätzliche Systematik wird jetzt halt trotzdem angegriffen, mit der man eben die Verbindlichkeit hergestellt hätte im Bereich der Emissionsminderung. Und ich sehe das schon als großes Problem, dass jetzt die kritischen Sektoren einfach nicht mehr in dieser Form drangekriegt werden. Weil der Verkehrssektor kann sich jetzt schlecht entwickeln. Wenn sich ein anderer Sektor in dem Bereich deutlich besser entwickelt, was die Emissionsminderung angeht, dann wird es kein Problem. Und dann wird es sehr schwer, tatsächlich verbindlich nachzusteuern, weil wir ja eben gesehen haben, dass das Verkehrsministerium auch nicht unbedingt flexibel und bereit ist, in dieser Sache, auch wenn sie sich als Klimaschutzministerium immer wieder bezeichnen, beziehungsweise sagen, dass sie Klimaschutz machen wollen, so ist es richtig.
Ich würde eher sagen, sie sagen es, aber...
Ja, ja. Genau, sie sagen es, aber ich finde, sie machen es halt nur unzureichend und da fehlt jetzt einfach, also es ist kein scharfes Schwert mehr. Es war auch vorher nicht super scharf, aber jetzt wird es halt noch stumpfer.
Und es ist halt natürlich gerade so, deswegen reißen diese beiden Bereiche ja auch immer wieder die Latte, dass gerade bei Gebäuden und Verkehr das wirklich dicke Bretter sind. Das sind wirklich langfristige Änderungen, die da stattfinden müssen. Umso gefährlicher, wenn das keinen Druck gibt, das möglichst frühzeitig einzuleiten. Trotzdem nochmal für die Frage der Verbindlichkeit der Ziele hinterhergeschoben. Die Gesamtziele der Bundesregierung, die haben eine gewisse Verbindlichkeit schon durch den Rahmen, den das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat, das ja in seiner Klimaentscheidung eigentlich sehr wenig gesagt hat, außer man müsse da irgendwie mehr Planbarkeit herstellen. Was es aber schon gesagt hat, ist, das Ganze ist noch verfassungsgemäß, weil es diese Festlegungen gibt. Und das heißt, über diese Gesamtfestlegung für die ganze Bundesregierung an Minderungen kommt die Bundesregierung als Ganze schwer runter. Das wird nur politisch schwieriger, das auszuhandeln. Und es wird eben möglicherweise schwieriger, gerade die wesentlichen Ressorts anzugehen, in denen das besonders wirkungsvoll, aber auch besonders schmerzhaft ist.
Ich würde einen Punkt gerne noch hinzufügen wollen, auf den wir noch nicht geguckt haben, und das sind die Negativemissionen. Das ist ja auch eine Änderung in diesem Papier, dass dafür jetzt konkrete Zielwerte festgelegt werden sollen. Negativemissionen, was heißt das? Wir schaffen also irgendwelche Systeme, in denen CO2 eingespeichert wird. Das kann durch natürliche Senken passieren, also durch Moore oder Wälder. Gemeint sind hier aber tatsächlich technische Speichermöglichkeiten. Das heißt, dass CO2 wieder aus der Atmosphäre rausgefiltert wird oder bei Produktionsprozessen unvermeidbare Emissionen eben abgezogen und beispielsweise im Meeresboden gespeichert werden. Da wird noch sehr interessant, was denn tatsächlich als unvermeidbare Emissionen definiert wird. Der erste Gedanke ist natürlich sowas wie Zement, weil da ist es wirklich schwierig. Im Stahlbereich gibt es inzwischen grünen Stahl, den man entsprechend mit Wasserstoff herstellen kann. Aber natürlich könnte man auch die Definition noch weiterziehen und sagen, ja, leider, ein gewisser Anteil von Emissionen im Verkehrsbereich, den definieren wir auch als unvermeidbar. Da muss sich da nämlich auch nichts ändern.
Naja, ich finde diesen Punkt total interessant. Also, weil das ist was Robert Habeck ja jetzt durchaus vorbereitet mit seinen Reisen, zum Beispiel nach Norwegen, um sich dort so Verpressungsmechanismen anzuschauen. Also, ich finde,
das wir grundsätzlich auch brauchen.
Das stimmt, aber das ist ja auch was, wo die Grünen eigentlich lange nicht ran wollten. Ja. Und jetzt ist da Robert Habeck, also so nehme ich ihn wahr, peu à peu unterwegs, das politisch umzusetzen, festzunageln und dann auch im Klimaschutz sozusagen Chor, Orchester dann auch als Instrument zu etablieren.
Jetzt waren wir eigentlich schon vom Verkehr wieder weg.
Ja,
ich würde trotzdem gerne, Nadine, dich nochmal fragen, wie du eigentlich Wissings Ambitionen einschätzt. Das klingt ja immer wieder so, vor allem wenn man auf die Grünen hört, als sei da eigentlich sozusagen, als müsse man die FDP und auch ihn zum Jagen tragen. Andererseits wird er dann auch immer wieder in Schutz genommen. Wie sehr gibt es da eigentlich einen eigenen Impetus?
Das ist eine total interessante Frage, Gudula, weil seitdem Volker Wissing Verkehrsminister ist, seitdem stelle ich mir genau diese Frage. Und ich glaube, es sind zwei Punkte, die ihm wichtig sind. Also ich glaube, dass er in dieser Abwägung zwischen dem, was Grüne wollen, sozusagen Klimaschutz auch wirklich zu erfüllen, auch wenn es wehtut, dass er da einen ganz anderen Schmerzpunkt hat und das zum Beispiel durchargumentiert mit seiner ländlichen Herkunft. Er kommt ja aus Rheinland-Pfalz, aus Landau und sagt, wir dürfen den Menschen dort nicht die Mobilitätsangebote wegnehmen und sie ausschließen, auch nicht über den Preis, weder über die Technologie noch über den Preis ausschließen. So, das glaube ich, ist einer seiner Kernpunkte. Auf der anderen Seite nehme ich ihn schon wahr als jemand, der diesen diese rauchende Ruine Deutsche Bahn, die er da übernommen hat von seinem Vorgänger, schon versucht mit aller Kraft wieder zumindest in einen irgendwie funktionalen Zustand zu bringen. So, und da gibt es zum Beispiel eine Beschleunigungskommission zum Thema Schienennetze, die auch wirklich gute Ergebnisse geliefert hat. Er versucht das jetzt mit so Sanierungskorridoren, und das ist ganz interessant. Da wird es jetzt für die Leute im Südwesten, sind es, glaube ich, erstmal sehr schlechte, dann vielleicht gute Nachrichten, dass die Riedbahn, das ist eine wichtige Verkehrsverbindung in Baden-Württemberg, über mehrere Monate, Ziel ist 5 Monate, einfach komplett stillgelegt wird. Es wird eine komplette Sanierung gemacht mit viel Geld und dann soll das wieder ans Netz gehen. Das ist so ein bisschen die Idee, die Volker Wissing dahinter hat. Also er hat schon irgendwie Pläne. So, ob das dann alles funktioniert und auch in diesem großen Gewebe Deutsche Bahn wirklich dann auch mal Wirkung zeigt für uns als Endkunden und als Bürger, als Steuerzahler. Ich glaube, bis dahin ist es ein wahnsinnig weiter Weg. Und wenn man dann vielleicht noch drauf guckt, dieser Punkt, der auch wirklich neu ist und ich denke auch, dass er schon auch taugt, diese neue Systematik, dass aus der Lkw-Maut die Einnahmen nicht mehr nur in die Straße gehen sollen, dann stand im Koalitionsvertrag, sie sollen in die Mobilität gehen und da hat man jetzt quasi diesen Geldfluss wie mit so einer Weiche umgelenkt, 80% sollen in die Bahn fließen. Das sind 5 bis 6 Milliarden Euro pro Jahr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das wird diesen Finanzbedarf, der im Raum steht, von 45 Milliarden Euro lange nicht decken, aber es ist zumindest, finde ich, so eine wichtige Richtungsentscheidung, die aus dem Haus kommt. Ansonsten muss man sagen, gibt es da auch viel Wasser im Wein, der aus dem Verkehrsministerium kommt oder der in diesem Verkehrsteil ist. Das ist nämlich diese wahnsinnige Befeuerung auch von E-Fuels, die auch ein großes Kapitel
da drin sind. Also ich bezweifle schon, was du gesagt hast, dass er wirklich versucht, die Bahn auf Vordermann zu bringen, in dem Sinne, wie du das gerade geschildert hast. Also vom Deutschlandtakt beispielsweise hat sich, glaube ich, die FDP mittlerweile verabschiedet. Das wurde so doch dargestellt, als sei das nicht erreichbar. Und Wissing hat immer wieder gesagt, hat immer wieder das Auto in den Vordergrund gestellt, dass wir das Auto natürlich weiter brauchen. Er hat bei den E-Fuels dann das Fass aufgemacht, kurz vor Toresschluss. Also er hat immer wieder sich doch eher als Anwalt der Autofahrer präsentiert. Ich glaube auch im Sinne von Christian Lindner, und da steht ja sicherlich über allem, und das haben wir ja eben auch schon kurz angesprochen oder ihr habt es angesprochen, dass meiner Ansicht nach diese Koalition allzu populistisch auf die Wähler schaut, dass man sich nicht ehrlich macht und auch den Menschen nicht sagt, dass wir gerade im Verkehrssektor, dass wir dann eben solche Dinge wie Fahrverbote oder Tempolimit natürlich in Erwägung ziehen müssen, wenn wir vorankommen wollen bei der Verminderung des CO2-Ausstoßes, dass man sowas machen müsste. Aber da trauen sich weder die Liberalen, also die schon erst recht nicht ran, aber auch nicht die Sozialdemokraten. Die sind ja jetzt auch immer wieder umgeschwenkt auf die Linie und der Kanzler insbesondere auf die Linie der FDP, dass man also nicht zu sehr an die Autofahrer ran möchte.
Aber Nadine, das hattest du ja auch nicht bestritten, dass die FDP bestimmte harte Maßnahmen gegen den Autoverkehr sozusagen nicht treffen will.
Ja, und das ist halt total interessant, weil ich glaube, da sind wir an einem dieser Scheidepunkte, wo du jetzt sagst, populistisch auf Wähler schauen. Da würde Volker Wissing, das hat er auch gerade in dieser Presserunde nochmal gemacht, dieses, wir müssen auf die Gänze der Gesellschaft schauen. Wir müssen in schwierigen Zeiten die Gesellschaft zusammenhalten und jetzt nicht durch solche harten, ich glaube, die er für unnötig hält, sozusagen noch größeren Druck aufbauen. Und vielleicht noch einen Punkt zur längerfristigen Perspektive. Ich glaube, das wird noch total schwierig, weil in puncto Autoverkehr hat nämlich Volker Wissing vor wenigen Tagen und ich glaube, dass oder vor 2 Wochen seine Langfristprognose präsentiert, mit der er dann auch sehr viele dieser Autobahnausbau beziehungsweise auch diese sogenannte 144er-Liste zur Stärkung der Straße jetzt rechtfertigt. Da sagt er nämlich, wir werden 46% mehr Güterverkehr haben, der stattfindet, und über 50% davon werden auf der Straße stattfinden. Also seine Argumentation ist, er sagt, ja, das ist eine wissenschaftliche Erhebung, das ist eine Prognose, da können wir nichts gegen machen. Wir müssen uns mit den Realitäten auseinandersetzen. Und dann gibt's immer noch manchmal, wenn er Lust hat, so eine kleine Spitze Richtung Grün, wo dann gesagt wird, naja, und übrigens, wir brauchen ja auch funktionierende Straßen und Brücken, um da so große Teile wie Windräder zu transportieren.
Das hört man auch von anderen aus der FDP immer wieder gerne. Und der Vorwurf daraufhin war natürlich gegen Volker Wissing, dass man gesagt hat, er nimmt das einfach so hin und er rechnet gar nicht ein, wie weit man selbst und er selbst gegensteuern könnte.
Ja, genau. Und das, ich glaube, da ist man halt wirklich an einem tief liegenden, unterschiedlichen Punkt, was man unter Verkehrspolitik versteht, dass Volker Wissing ist eher Team Antriebswende. Also er sagt, wir haben die Autos irgendwie so und so, da kann man irgendwie nichts machen, Klammer auf, ich will da auch nichts machen. Und dann will ich halt, dass sie irgendwie möglichst klimaneutral durch die Gegend fahren. Und die grüne Seite, aber zum Beispiel auch so BUND, die sagen, wir brauchen eine Mobilitätswende. Also das heißt, weg von diesem individuellen Verkehr hin zu mehr ÖPNV, Güter auf die Schiene etc. pp. Und ich glaube, halt, das wird halt noch richtig interessant, diese Liste, diese 144 beschleunigten Straßenbauprojekte, die habe ich nämlich eben auch mitgenommen aus dem Verkehrsministerium. Und was ich wirklich erstaunlich finde, ist, da steht ganz viel drauf, zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Da weiß man dann, da gibt es die sogenannten Baby-Boomer-Brücken, von denen immer gesprochen wird. Also das heißt Brücken, die in den 60er, 70er Jahren neu gebaut wurden, mit ausgerichtet auf eine Verkehrslast, die sich heute darstellt, von der man damals irgendwie im Traum nicht dran gedacht hat. Es ist aber auf dieser Liste kein einziges Projekt zum Beispiel aus Ostdeutschland drauf. Ich habe dann im Verkehrsministerium nochmal angerufen. Die meinten, ach so, nee, ich habe die Liste nur ausgedruckt. Ich wusste es jetzt gar nicht. Also das finde ich durchaus bemerkenswert. Es wird dann damit begründet, dass natürlich im Osten, dadurch, dass man erst in den 90er Jahren angefangen hat, diesen Neubau zu betreiben, natürlich der Bestand irgendwie sehr viel jünger ist. Aber ich glaube, diese Liste wird uns in den kommenden Tagen, ich glaube, Ann-Kathrin, du hast sie auch vertwittert, ne? Mhm. Wer sie nachlesen möchte, bei Ann-Kathrin auf dem Twitter-Account ist das zu finden. Die wird uns, glaube ich, verkehrspolitisch in den kommenden Wochen und Monaten noch sehr beschäftigen.
Und weil du gerade angesprochen hast, die unterschiedliche Zielvorstellung von Verkehr, da gibt es ja hier, und das würde mich interessieren, wie ihr das interpretiert oder ob ihr wisst, wie das zu interpretieren ist, da gibt es hier ja eine Festlegung, Modernisierung des Straßenverkehrsrechts, wo bisher ja immer die Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs als Ziel definiert ist. Und daneben,
bitte.
Das ist Seite 15, Mitte.
Also wer Textarbeit machen möchte im Podcast, Seite 15 von den 16 ominösen Seiten.
Dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen Entscheidungsspielräume zu eröffnen. Ich habe ehrlich gesagt sofort an die Berliner Pop-up-Radwege gedacht. Ich weiß nicht, wie ihr das interpretiert, was damit gemeint ist.
Also es ging heute, das wurde auch nochmal besprochen in dieser Runde, die größtenteils unter 1 war, deswegen kann ich da auch ein bisschen draus zitieren. Es geht da, Pop-up-Radwege ist da nicht der Kern der Sache, sondern es geht um diese Frage Tempo 30. Es gibt eine Initiative in Deutschland, wo über, ich glaube, 500 deutsche Kommunen mit dabei sind, die sagen, lieber Volker Wissing, schreib uns doch ein Straßenverkehrsrecht, das uns erlaubt, uns als Städte zu entscheiden, wo wir gerne Tempo 30 einrichten wollen oder nicht, weil im Moment ist das an verschiedene, teilweise auch wirklich sehr strikte, komplizierte Voraussetzungen gebunden. Da gibt es jetzt seit mehreren Wochen ein Bund-Länder-Papier, das erarbeitet wurde und zur Prüfung, wie gesagt, seit längerer Zeit im Verkehrsministerium liegt. Und Volker Wissing hat dazu heute gesagt, und das finde ich halt schon so ein bisschen hart, nein, er wird den Kommunen diesen Freibrief nicht geben.
Aber das steht hier drin.
Er sagt, er will diese pauschale Möglichkeit nicht schaffen, weil er will, und das ist sein Ziel, unter allen Umständen verhindern, dass die Städte dann auf so Gedanken kommen, wie auch auf Durchgangsstraßen oder Durchfahrtsstraßen Tempo-30-Zonen einzurichten.
Also kein völliger Freibrief, aber eine Lockerung möglicherweise.
Ja, nur mit dieser Lockerung. Also ich bin mal gespannt, was da am Ende rauskommt. Da habe ich das Gefühl, wenn wir hier über Ambitionen reden, dass da das dann doch relativ überschaubar ist. Obwohl wir wissen, dass auch zum Beispiel Kommunen aus Niedersachsen, die FDP geführt sind, das eigentlich gerne auch haben wollen.
Ich weiß nicht, wie viel Gesprächsbedarf wir noch für den Verkehr haben. Ich fände noch einen Punkt ganz wichtig, dass wir zu den Inhalten ansprechen, nämlich den vielleicht sogar zentralen von dem, was man wirklich, wo man sich einig geworden ist, nämlich die Planungsbeschleunigung. Mhm. Oder hatten wir das jetzt über den Verkehr eigentlich schon weitgehend?
Naja, es ist die 144er Liste. Ich glaube, man kann schon noch mal kurz drüber sprechen, was das eigentlich heißt und wo da Dinge auch noch definitiv offen sind. Weil wir haben zwar diese 144er Liste, die jetzt definiert wird durch den Bundesverkehrswegeplan.
Mit des vordringlichen Bedarfs,
genau,
und der Schließung,
genau,
von Lücken.
Hm? Im Engpassbeseitigung. So, und dann steht aber ja ein sehr interessanter Satz zum Ende dieses Abschnitts. Die Festschreibung geschieht im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im Einvernehmen mit dem jeweils betroffenen Land. Du hast eben schon gesagt, es sind sehr viele Projekte aus Nordrhein-Westfalen mit auf dieser Liste. Wer ist denn eigentlich in Nordrhein-Westfalen Verkehrsminister? Ach, Oliver Krischer von den Grünen.
Ein Grüner.
Baden-Württemberg ist auch sehr intensiv vertreten auf dieser Liste. Wer ist denn da nochmal der Verkehrsminister?
Ann-Kathrin, es gibt ein Bundesland, das wird noch viel interessanter. Das ist nämlich Hessen. In Hessen gibt es nämlich auch einen grünen Verkehrsminister, Tarek Al-Wazir, und es gibt eine Landtagswahl.
Tada!
So, und da wird es natürlich jetzt extrem spannend. Da habe ich aber sehr unterschiedliche Einschätzungen dazu gehört. Wie jetzt die Länder mit diesen Freiheiten, man könnte aber auch sagen, dem Zwang zur Entscheidung umgehen. Weil für die Grünen wird es nämlich eine total heikle Sache. Sagen Sie jetzt, dass Sie Ausbau, also es geht hier nicht um Neubau, sondern Ausbau und von bestehenden Autobahnprojekten zustimmen, dann verärgern Sie Ihre Kernklientel. Oder, weil die Grünen ja auch immer auf das Wählerklientel in der Mitte schauen, sagen Sie, na, wir machen das irgendwie schrittweise mit, wir machen Kompromisse, holen uns dafür eine blutige Nase. Es gibt eine erste Reaktion dazu, die ich wirklich tatsächlich bemerkenswert fand, und zwar vom Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Hessischen Landtag, das ist Matthias Wagner, der hat gesagt, ich finde das gut. Er hat gesagt, wenn wir die Entscheidungen und Planungen in unserem Land insgesamt beschleunigen wollen, gilt es natürlich auch für den Straßenverkehr. Ich habe zweimal nachgelesen, ein grüner Fraktionsvorsitzender.
Nee, ich finde, der Fun Fact an dieser Stelle ist ja, dass die Koalition eigentlich rausgeht mit, wir beschleunigen hier den Ausbau von Autobahnprojekten, indem wir sie als im überragenden öffentlichen Interesse liegend definieren. Aber man holt jetzt de facto einen weiteren Akteur mit ins Boot, nämlich die Länder. Dadurch, dass die jetzt im Gesetzgebungsverfahren mit einbezogen werden müssen und Stellung beziehen müssen in dieser Frage, hat man natürlich einfach eine weitere Entscheidungsebene dazu geholt. Und ob das tatsächlich der Beschleunigung dient, da würde ich ein Fragezeichen dran machen.
Und es gibt noch einen Punkt, weil eben diese Brücken angesprochen wurden. Da ist es jetzt so, dass es eine Gesetzgebung gab, die noch von der GroKo stammte, die nämlich besagte, wenn jetzt Ersatzneubauten geschaffen werden, also Brücke ist alt, bricht fast zusammen, muss im Zweifelsfalle sogar gesperrt werden, darf sie nur in dem Zustand, in der Größe gebaut werden, wie es, wie sie vorher war. Das ist jetzt aufgeweicht, das heißt, sie darf verbreitert werden. Mhm. Und wir müssen immer diese Verkehrsprognose im Hintergrund haben. Also das heißt, für mehr Verkehr. So, dann habe ich mich gefragt, naja, aber das ist ja eigentlich, vielleicht ist das sogar klug, aber das Problem ist, ich habe mit Jens Hilgenberg gesprochen, der ist Verkehrsexperte beim Umweltverband BUND, und der sagt, nee, das wird nämlich eine Salamitaktik für den weiteren Autobahnausbau.
Und dann kommt in 5 Jahren, sagen wir in 10 Jahren jemand und sagt, guck mal, wir haben jetzt ganz viele Brücken, wo noch eine Spur dran ist, na dann bauen wir die Autobahn natürlich auch 6-spurig, das ist ja alles andere, wäre ja Verschwendung. So. Und so kriege ich peu à peu, kriege ich dann quasi die Kapazitätsausweitung auf der Straße.
Ja, das ist jetzt aber auch so ein bisschen, kann man auch, glaube ich, anders prognostizieren, oder? Aber ich meine, denkbar wäre es.
Also ich halte das für sehr denkbar.
Ich finde, wir sollten auch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Es wurde immer wieder suggeriert, dass es keinen Autobahnneubau gibt. Also, und ich glaube, viele Menschen denken, dass das vom Tisch sein könnte. Das stellt die Koalition ja auch so dar. Ich glaube, wir können höchstens festhalten, dass es keinen beschleunigten Autobahnneubau gibt.
Doch, vielleicht sogar das. Vielleicht sogar das. Es gibt, wir haben ja jetzt von dieser sogenannten 144er Liste gesprochen. Das heißt von Projekten, die einfach beschleunigt behandelt werden sollen. Es gibt aber außerdem im Rahmen der Planungsbeschleunigung auch einzelne Vorschriften, die geändert werden. Und eine ganz wichtige, und die hängt zusammen mit dem Punkt, den du nennst, das ist der Umgang mit Ausgleichsflächen. Das kannst du vielleicht besser erklären, Nadine oder Ann-Kathrin. Das ist aber auf jeden Fall eine Veränderung in der Art, wie man für einzelne konkrete Projekte Austauschflächen ranschaffen muss oder kann.
Jein. Also wenn man das Abschlusspapier des Koalitionsausschusses liest, dann wird es suggeriert, dass sich da etwas ändern könnte, beziehungsweise Christian Lindner sprach diesbezüglich gestern auch von einem Paradigmenwechsel, dass jetzt eben ein Ersatzgeld gleichwertig möglich sei, so interpretiert die FDP das, dass sozusagen nicht mehr Flächen gefunden werden für eine Fläche, die man bebaut zum Ausgleich, sondern dass eben Geld in Projekte fließen kann.
Und dazu gehört eben gerade zum Bau neuer Autobahnen, dass das bisher wohl ein ganz erhebliches Hindernis war, diese Flächen zu finden, und auch vor allem ein zeitliches Hindernis.
Genau, und die FDP argumentiert jetzt, damit, wenn wir das alles vereinfachen und sozusagen die Projekte sich freikaufen können, dann können wir durch diesen Hebel eben auch Neubauprojekte beschleunigen. Dass das so kommt, halte ich für eher fraglich. Und ich sage das auch deshalb, weil ich eben mit der Umweltministerin drüber gesprochen habe in ihrer Pressekonferenz zum Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. Und sie hat nochmal darauf hingewiesen, dass diese Ausgleichsregelung der Naturschutz, das passiert alles auf Länderebene. Und wenn man jetzt, so wie das in diesem Papier drinsteht, ein Flächenbedarfsgesetz auf den Weg bringen möchte, dann muss man sich zunächst einmal mit den 16 Bundesländern auf einen Verfahrensweg einigen, wie hier auch länderübergreifend Wege gefunden werden können. Und dann muss man das noch mit dem Koalitionspartner, ich glaube, sie meinte an der Stelle die FDP, einen. Das ist also ein sehr ambitioniertes Projekt. Also ob das, was da hier in diesem Papier drinsteht, so zustande kommt, ich würde ein Fragezeichen dran setzen.
Und ich wollte nur noch mal kurz erläutern, wovon hier die Rede ist. Es geht also darum, dass man nicht wie bisher einzelne kleine Flächen zum Ausgleich, die dann zum Beispiel als Brachfläche oder irgendwie anders zu Naturschutzzwecken genutzt werden, suchen muss, sondern dass die Hoffnung eben wäre, und das wird in einzelnen Bundesländern auch schon so gemacht, ich glaube Schleswig-Holstein zum Beispiel, dass man zum Beispiel zusammenhängende Flächen für Moorschutz oder sowas findet, was dann im Idealfall auch für den Naturschutz sinnvoller sein könnte als nicht zusammenhängende Kleinflächen.
Also das ist alles nicht im Sinne der Grünen beim Straßenbau, beim Autobahnausbau, beim Autobahnneubau, aber auch was die Sektorenziele angeht. Warum lassen sich die Grünen dermaßen von Olaf Scholz über den Tisch ziehen?
Also über den Tisch ziehen klingt ja so, als hätten sie sich irgendwie täuschen lassen. Und das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also das war.
Sie sind offenen Auges da.
Naja, also man kann nicht sagen, dass sie vorher nicht irgendwelche Sorgen gehabt hätten. Und man kann auch nicht sagen, dass jetzt diese 3 Tage, die man da verhandelt hätte, nichts mit den Grünen zu tun gehabt hätte. Ich war ja vor wenigen Tagen bei der Fraktionsklausur in Weimar, wo sich eben schon abgezeichnet hatte, dass man diese Sorge dessen, was zumindest die Grünen dann danach wohl tatsächlich so interpretiert haben, 2-1, dass man diese Sorge schon vorher hatte. Dass also die SPD sich auf Seite der FDP schlagen würde und man als Grüne dann irgendwie gucken muss, wo man bleibt. Und die Frage ist eben tatsächlich, warum haben sie das mitgemacht? Und da kann man nun entweder vortragen, was die Grünen alles auf der Habenseite so für sich vortragen. Ich glaube, das meiste davon haben wir aber eben in der Inhaltsdarstellung so ungefähr schon deutlich gemacht. Es fehlen noch solche hübschen Punkte wie verpflichtende Solarpaneele an den Autobahnen, aber das ist nicht der Punkt. Das, was mir sehr wichtig scheint bei den Grünen, ist eben wirklich einfach, es ist ihnen nicht gelungen, mehr durchzusetzen als das, was man durchgesetzt hat. Und dann ist einfach die Frage, wie gehen wir mit dieser Koalition um? Und wollen wir einfach Ergebnisse haben oder wollen wir das nicht? Und das ist natürlich als Bilanz für eine Partei etwas, was ganz schwer auszuhalten ist. Das ist als Verhandlungsergebnis fatal.
Ein Thema, was ja auch sozusagen von grüner Seite und ich finde, wo man ja quasi exemplarisch dann auch dieses rot-grüne Zerwürfnis sehr schön aufdröseln kann, das ist ja dieses ganze Heizungsthema. Also das heißt, ein wirklich im frühesten Stadium befindlicher Gesetzentwurf findet, wie auch immer, wird durchgestochen, den Weg an die Öffentlichkeit. Führt zu einer Riesendebatte, die auch befeuert wird, die auch medial, finde ich, nicht immer ganz sauber diskutiert wird, nicht ganz faktenrein diskutiert wird mit dem, was Habeck da vorhat. So, und jetzt hat man diesen Beschluss im Koalitionspapier. Mein Eindruck ist, dass die Grünen auch bei diesem Heizungsthema eigentlich nichts dazu gewonnen haben. Also es ist genau das, was vorher auf dem Tisch lag, außer dass sie jetzt sagen können, hey, wow, super, wir bekommen jetzt ein Gebäudeenergiegesetz, die Blockaden sind weg, sie kriegen jetzt was, was vorher eigentlich auch schon da war. Oder liege ich da total falsch?
Also ich habe es auch so empfunden. Es ist jetzt ein etwas anderer Konkretisierungsgrad, aber im Prinzip war das schon 2-mal in dieser Koalition ausgemacht, was die Grünen jetzt auch wieder bekommen haben. Und der SPD war im Vorfeld nach der Veröffentlichung dieses Gesetzentwurfs, wobei man auch sagen muss, das ist nicht völlig ungewöhnlich, dass Papiere durchgestochen werden. Aber das Schwierige war eben, dass der soziale Ausgleich noch fehlte. Aber da haben die Grünen eben auch von Anfang an gesagt, das war ihnen ein Kernanliegen. Insofern wäre das ohnehin gekommen. Das ist also auch nichts, womit sie jetzt wuchern können. Und tatsächlich finde ich auch nach dieser ganzen Heizungsgeschichte stellt sich eher die Frage, was Verabredungen in dieser Koalition wert sind. Wenn man das immer wieder bekräftigen muss und das dann auch noch etwas ist, wofür man sozusagen andere Punkte aufgeben müsste. Ich weiß nicht, ob wir nochmal insgesamt über die Frage reden wollen, wo die Parteien hierher kommen und warum wir irgendwie diese Dynamik in der Koalition haben. Und ich glaube, das ist bei den Grünen ein ganz wichtiger Punkt, dass die eben jetzt ganz lange Zeit die waren, die mit, natürlich mit dem Kanzler und so weiter, aber Habeck war eine ganz wesentliche Figur, um mit diesem Druck von außen umzugehen, um mit Zeitenwende, mit der Frage Energieversorgungssicherheit und so weiter umzugehen. Und insgesamt habe ich den Eindruck, haben für diese Besonnenheit und so weiter im vergangenen guten Jahr, wie die Grünen mit der Regierungsverantwortung umgegangen sind, sie eigentlich viel Zuspruch bekommen. Auch außerhalb ihrer Kernklientel. Und wir sind aber jetzt an einem Punkt, wo zwar dieser Druck noch existiert von außen, wo aber nicht nur die Grünen, sondern auch die FDP massiv gucken müssen, dass sie zu ihren Kernthemen nochmal kommen. Und Ann-Kathrin, du wirst sicher zu der FDP gleich nochmal was sagen, aber bei den Grünen ist es eben dieser durchaus große Druck, der aus der Klimabewegung kommt und eben auch der eigene Anspruch, da jetzt tatsächlich was zu bewegen. Und das heißt aber, so interpretiere ich das, dass gleichzeitig die alten Mechanismen der Republik auch wieder funktionieren, die die Grünen immer in eine bestimmte Rolle gebracht haben. Nämlich, wenn wir dann Klimaschutz so machen, dass es dem Einzelnen wehtut, dann gefällt es eben auch nicht mehr jedem. Das wäre so eine Interpretation, die ich auch für die sinkenden Zustimmungswerte der Grünen hätte und auch für die Frage, warum man sich da auch gerade so, so unter Druck fühlt. Und gleichzeitig müssen sie aber so agieren. Und das führt dann zu eben auch einer dann erstaunlichen Aufgabenverteilung in einer Koalition, die Fortschrittskoalition war ja mal verbunden mit dem Klimagedanken, die mal eigentlich gemeinsam auch mit dem Klimagedanken angetreten war. Und wo nun, glaube ich, viele bei den Grünen fürchten, dass das Thema nun bei ihnen hängt und sie für Dinge jetzt Kompromisse machen müssen, auf anderes verzichten müssen, von denen sie eigentlich gehofft hatten, dass das Konsens in der Koalition ist.
Ich finde einigermaßen erstaunlich, dass diese Koalition es nicht hinbekommt, den Klimaschutz eben so umzusetzen, dass er nicht wehtut, weil es ist kein Naturgesetz, dass Klimaschutz wehtun muss. Man könnte an vielen Stellen Dinge so machen, dass sie weniger wehtun, beispielsweise durch eine Einführung des Klimageldes, sodass die CO2-Bepreisung zurückgezahlt wird. Davon findet sich jetzt in diesem Papier überhaupt nichts mehr. Und das Finanzministerium setzt da auch die Beschlüsse aus vorherigen Koalitionsausschüssen nicht um. Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, also ich habe den Eindruck, dass die Grünen das politische Handwerk einfach an solchen Situationen nicht beherrschen, auch was die Kommunikation angeht. Die FDP war gestern fantastisch aufgestellt, was das anging. Lindner hat einfach Dinge behauptet in dieser Pressekonferenz, die sich nicht unbedingt mit dem Text deckten. Die komplette Partei hat dazu auf vielen Ebenen begeistert getwittert und diese Gedanken weitergesponnen. Es gab superschnell ein Interpretationspapier aus der FDP-Pressestelle und bei den Grünen hat es einfach bis heute Mittag gedauert, bis da mal ein Spin konkreter Art kam.
Ja, und Christian Lindner hat auch Unwahrheiten in die Welt gesetzt. Wir müssen das doch mal klären mit den Heizungen. Christian Lindner hat behauptet, und das hat die Bild-Zeitung mit Genuss zitiert heute, Habecks Heizungshammer ist vom Tisch. Christian Lindner hat behauptet, ein Verbot uralter Heizungsanlagen, sag ich jetzt mal, die 30 Jahre und älter sind, das sei vom Tisch. Und da hat die SPD jetzt sofort widersprochen, hat gesagt, nein, die Grünen haben das auch gesagt. Das ist noch überhaupt nicht klar, ob nicht auch die Nutzer dieser alten Anlagen verpflichtet werden sollen, wie es ja auch schon vereinbart worden ist, diese austauschen zu müssen.
Also das ist jetzt Gesetzeslage, dass man nach 30 Jahren oder nach so und so vielen Jahren. Und
Christian Lindner hat behauptet, das sei vom Tisch. Und das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und damit gießt er neues Öl ins Feuer. Und das muss eigentlich wieder zu heftigen Kontroversen führen. Und da haben die Sozialdemokraten heute gesagt, na Moment, wir müssen uns jetzt erstmal anschauen, wie der Gesetzentwurf aussieht. Und dann können wir da nochmal drüber reden. Aber es kann doch keine Rede davon sein, dass man das jetzt auch schon geeint hätte. Und das zeigt sich doch bei vielen Punkten in diesem 16-Seiten-Papier, dass es da an vielen Stellen großen Interpretationsspielraum gibt. Mhm. Und deswegen ist das mitnichten ein großer Wurf oder, wie hat der Kanzler gesagt,
ein
großes Werkstück, hat er gesagt. Ja.
Ja, ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Es war aus meiner Wahrnehmung sehr ungewöhnlich, wie man auf dieser, wie die Grünen auf dieser Fraktionsklausur sich aufgestellt haben, eben wirklich mit Kritik an der Koalition, mit Kritik am Kanzler und eben dann auch erst recht, wie Robert Habeck aufgetreten ist mit dieser Kritik an der Durchstecherei, von wegen Vertrauensverlust und so weiter. Nun hat gestern Abend die Parteivorsitzende Ricarda Lang gesagt, es müssten sich alle an die eigene Nase fassen, auch was die Kommunikation im Vorfeld betrifft. Das heißt, man rudert hier schon wieder ein wenig zurück. Und es ist grundsätzlich auch so, dass es bei den Grünen eigentlich für die Position der FDP, hart an der 5%-Grenze und so weiter, eigentlich immer so ein gewisses Verständnis in der Vergangenheit gegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch derzeit der Fall ist, wo gegen Lindner mit solchen Äußerungen, Frank, wie du sie ansprichst, jetzt nicht diesen Eindruck von Rücksicht auf die anderen macht. Und da bin ich eben auch echt gespannt, wie das in der Kommunikation der Koalition sich in nächster Zeit darstellen wird, weil das wird auch für die Stimmung ganz relevant sein.
Ich habe das heute Morgen in unserer Frühkonferenz schon mal gesagt. Ich finde, die FDP spielt halt Hardball und die Grünen spielen Softball. Die Grünen sind einfach immer sehr nett.
Und das kann aber natürlich für ihre Klientel vielleicht auch die richtigere Strategie sein.
Aber es führt dann eben in solchen Kombinationen nicht dazu, dass man sich mit seinen Inhalten durchsetzt.
Also mein Eindruck ist, dass die FDP halt wirklich durch dieses Hardball-Spielen einfach den Einsatz immer weiter erhöht. Die sind da auch völlig schmerzbefreit. Dann heißt es irgendwie, für E-Fuels wollen wir irgendwie noch Steuervorteile und dann für die Kfz und dann wollen wir noch dies, das, jenes. Bumm, da ist der Berg viel größer, der dann quasi in so einer Verhandlung abgeschichtet werden muss. Und dann kommt am Ende quasi ungefähr wieder das raus, wo man eigentlich gestartet ist. Also ja, prove me wrong, aber das ist...
Lindner hat gestern auf dieser Pressekonferenz davon gesprochen, dass man sich bei Heizung jetzt ja auf einen technologieoffenen Ansatz geeinigt hat und das dann eben auch, er hat blauen Wasserstoff ins Spiel gebracht. Also blauen Wasserstoff in Heizsystemen zu verfeuern. Blauer Wasserstoff wird aus Erdgas hergestellt. Das ist ja keine klimaneutrale Heizung an der Stelle. Ja. Es sei denn natürlich, man definiert die Emissionen als unvermeidbar und speichert sie.
Aber Frank, jetzt nochmal einen Punkt. Olaf Scholz, das ist jetzt doch wirklich die Frage. Olaf Scholz bekommt wirklich harte Kritik. Jetzt in diesen Zeiten, er hätte das schlecht vorbereitet. Wolfgang Schmidt, sein Kanzleramtsminister, bekommt harte Kritik. Es gibt ja halt auch, und ich meine, das ist halt ein Punkt, dieser Angriff von Habeck ging ja nicht nur Richtung FDP, der ging ja auch ganz, ganz deutlich Richtung Sozialdemokraten. Ich frage mich irgendwie die ganze Zeit, wo ist denn diese Partei? Wo ist denn diese sozialdemokratische Partei eigentlich hin? Was wollen die gerade? Sind die irgendwie noch existent oder gibt es da irgendwie nur den Kanzler, der da so ein bisschen oben drüber schwebt und dann so in dieser präsidialen Moderatorenrolle aufgeht?
Also das müssen wir jetzt sicherlich mal abwarten. Also diese Aufweichung des Klimaschutzgesetzes wird ja von Teilen der SPD sicherlich auch nicht gut geheißen werden. Also wie sich da die linkeren Sozialdemokraten äußern, das wird noch ganz spannend zu sehen sein. Fakt ist allerdings, dass meiner Ansicht nach die Grünen mit ihrer scharfen Kritik an Olaf Scholz völlig recht haben. Also die ganze E-Fuel-Debatte, die hat sehenden Auges der Kanzler eigentlich laufen lassen. Und er hat erst ganz zum Ende reagiert. Natürlich war es richtig, dass man in der Koalitionsvereinbarung von Technologieoffenheit gesprochen hat. Aber als dann im Oktober die Einigung mit der EU anstand, da hat er kein Wort dazu gesagt und ist erst jetzt auf den Zug aufgesprungen, hat es heute im Bundestag nochmal gesagt, dass das ein wichtiges Anliegen der FDP gewesen sei. Also wir erleben an vielen Punkten, wir haben es ja schon angesprochen, dass sich der Kanzler immer mehr auf die Seite der FDP schlägt, dass er sich möglicherweise treiben lässt von einer FDP, die ja nicht nur diese Koalition in Geiselhaft genommen hat, sondern meiner Ansicht nach ja beim Stichwort E-Fuel ganz Europa mit erheblichem Schaden, glaube ich, für die Reputation Deutschlands. Und mir ist das auch ein Rätsel, warum Scholz das so laufen lässt, warum Wolfgang Schmidt solche Dinge nicht besser als Kanzleramtschef vorbereitet.
Aber das wäre genau die Frage. Warum lässt er das so laufen? Es gibt Interpretationen von den Grünen und von der FDP. Von den Grünen gibt es zum Teil die Unterstellung, dass Robert Habeck als Konkurrenz wahrgenommen würde und auf diese Weise beschädigt werden könnte. Es gibt zum Teil die Interpretation, wenn sich die zwei Kleinen streiten, dann könnte der Große sozusagen der Kanzler als der Erwachsene dastehen, was ihm nutzen würde. So ähnlich ist etwas, was ich gelesen habe, dass in der FDP als Interpretation verbreitet sein sollte, nämlich, dass er erstmal Streit gewähren lässt, um dann als Schlichter auftreten zu können. Findest du solche Interpretationen plausibel?
Ich kann das eigentlich nicht sehen. Also ich glaube eher, dass Olaf Scholz dem Volk zu sehr nach dem Maul schaut und dass er eben auch versucht, was jetzt die Rücksicht auf die Autofahrer angeht, dass er damit auch versucht, Stimmen zu fangen. Also die SPD steht ja in den Umfragen auch äußerst schlecht da. Mit weitem Abstand hinter der Union. Und ich glaube, das ist eher sein Kalkül, dass er glaubt, damit verfangen zu können, wenn er diesen Kurs ähnlich wie die FDP fährt. Also was die Rücksichtnahme auf Autofahrer oder jetzt auch beim Heizungsstreit auf die Besitzer alter Heizungen angeht, wo natürlich die Sozialdemokraten jetzt auch gerade heute in den Vordergrund gestellt haben, dass es da einen sozialen Ausgleich geben wird und geben muss. Aber das hatte auch Robert Habeck nicht anders gesagt, als er seinen Gesetzentwurf, seinen Referentenentwurf da vorgelegt hatte, beziehungsweise der ist ja durchgestochen worden. Ja.
Vielleicht nochmal einen Punkt, der ja auch interessant ist, sozusagen für uns als Medien. Also es gibt ja auch immer wieder Spitzen, nicht nur innerhalb der Koalition, sondern ja auch Spitzen auch von Seiten des Kanzlers in Richtung Medien. Und da gab es gestern Abend, Gudel, das hat dich so beschäftigt, dass du es dann auch direkt in unseren Redaktionschat geschrieben hast, so eine Äußerung von Olaf Scholz während eines kurzen Pressestatements. Und da war die Einigung noch gar nicht da, sondern das war die Pressekonferenz, die übertragen wurde anlässlich des Besuchs des kenianischen Präsidenten, der im Kanzleramt war. Hören wir kurz rein.
Und Sie werden ein bisschen überrascht sein, was da so alles drin ist, weil Sie in den Erörterungen, worüber wir reden, an einigen Stellen völlig falsch liegen. Wenn ich das auf die Gesamtheit der deutschen Medienlandschaft bezogen sah, das Topfschlagen hat nicht immer funktioniert. Da war nichts unter dem Topf, wo Sie drauf geklopft haben. Und wir haben uns über Fragen unterhalten, die Sie gar nicht weiter bewegt haben. Aber wo Sie zufrieden sein werden, dass wir das miteinander besprochen haben und da gute Lösungen für die Zukunft unseres Landes zustande gebracht haben werden.
Ich muss dazu sagen, das haben auch andere gesagt, dass die Themen andere gewesen seien, als die, über die berichtet wurde. Wobei nach den Medien, die ich konsumiere, das nicht stimmt. Nee, also genau, es war Themen, immer klar, genau, es war immer klar, Haushalt ist nicht das Thema, damit sicherlich wahrscheinlich auch nicht die Kindergrundsicherung, was allerdings tatsächlich manche behauptet hatten. So, das ist aber das Einzige, was ich so ungefähr gesehen habe in den Medien, die ich konsumiere. Es kam auch von Seiten mindestens der FDP, vielleicht auch der Grünen, so eine Äußerung, die ich mir auch nicht recht erklären konnte, nur ja, von Lindner, nur nicht mit dieser Freude, mit dem Topf schlagen, dass er auch heute nochmal, dass Olaf Scholz heute dann auch nochmal im Bundestag in der Regierungsbefragung wiederholt hat. Und ich weiß einfach nicht, was das soll.
Er hat seinen Witz recycelt von gestern Abend. Heute im Bundestag. Aber jetzt nochmal ein Punkt. Ich würde gerne an die Ausgangsfrage zurückkommen. Ein bisschen Frieden, Fragezeichen. Wenn wir jetzt auf die offenen Stränge gucken, auf das, was da vor uns liegt. Du hast es eben schon mal angedeutet, Gudula, Kindergrundsicherung ist ja eng verbunden mit dem Haushalt 2024. Und wenn wir uns jetzt erinnern, ist es ja so, dass da die nächste Baustelle, Ann-Kathrin fasst sich sozusagen ins Gesicht, aber da ist ja die nächste Baustelle, kommt da ja schon. Christian Lindner hat die Eckwerte für den Haushalt nicht vorgelegt, hat sie nicht ins Kabinett eingebracht. Er sagt, man ist sich nicht einig geworden. Andere interpretieren das so, dass er den Druck auf die zuständigen Ressortminister erhöhen will, da die Wünsche mal so ein bisschen die Füße da mal so ein bisschen unterm Tisch stillzuhalten. Also ist man da jetzt wieder zusammen? Kriegen wir jetzt eine neue Ampel, eine streitfreie Ampel?
Also jetzt mal ganz objektiv, hat diese Ampel ein Problem. Sie hat vorher, und das war vielleicht ein bisschen auch die Planung zur Zeit des Koalitionsvertrages, einfach vieles mit Geld zugeschüttet. Und zum Beispiel das Projekt Kindergrundsicherung, da hat Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin von den Grünen, erstmal jetzt Zahlen in den Raum gestellt, die sich mir nicht erschließen. Je nachdem, wann man die Äußerungen verfolgt, 12 oder 14 Milliarden. Das mag erklärbar sein, sie hat es nur bisher noch nicht erklärt.
Also sie sind jetzt zu hoch, du verstehst nicht, warum sie so hoch sind, oder?
Ja, man kann das vielleicht erklären, es ist nur bisher nicht erklärt und Christian Lindner sagt 2, so viel. Das ist also erstmal ein objektives Problem, dass ursprünglich mal mehr Geld da war, dass es auch Hoffnungen gab, Geld einsetzen zu können und dass sich die Situation nach dem 24. Februar, vor allem nachdem ja nun viel Geld danach ausgegeben wurde, grundsätzlich geändert hat. Punkt eins. Und Punkt zwei ist eben, dass das jetzt auch Machtinstrument ist und dass das ganz harte Verhandlungen sein werden. Und das ist eine Mischung aus wirklich einem objektiven Problem, das es da gibt, und eben einer parteipolitischen Auseinandersetzung.
Ja, das kann ja auch dazu führen, dass vieles, was jetzt beschlossen worden ist, in diesem Papier schon wieder Makulatur ist. Denn da geht es doch auch um Finanzierungsfragen. Wenn ich jetzt sage, der soziale Ausgleich beim Heizungsumbau, der wird aus dem Klima- und Transformationsfonds genommen. Da fragt man sich aber, ob das überhaupt reichen wird. Und ich frage mich, warum dann diese Haushaltsfragen, wenn man 2,5 Tage zusammensitzt, überhaupt ausgespart werden können. Man hat das schon gesagt bei den Beratungen des Kabinetts auf Schloss Meseberg. Da wurde auch immer wieder gesagt, Haushalt war kein Thema, aber das ist doch der Elefant, der im Raum steht. Und da kann man doch nicht so tun, als könnte man da überhaupt nicht drüber reden. Also da fehlt mir völlig das Gesamtkonzept. Man wollte die Eckpunkte für den Haushalt im Laufe des März vorlegen. Das wird nicht gelingen. Und das gehört doch zu allem dazu. Jetzt wird ein neues Datum genannt. Ende Juni kommen die Eckpunkte für den Haushalt ins Kabinett. Und alle sagen heute schon, ja, das wären ganz schön spannende Haushaltsberatungen. Und dann sitzen wir wahrscheinlich dann wieder hier, wenn man die nächste Kabinettsklausur wieder macht oder den nächsten Koalitionsausschuss machen muss, wo es dann alleine um die Haushaltsfragen geht. Und Christian Lindner hat ja schon gesagt, wenn man so tolle Ergebnisse zustande bringt, dann müsste man wahrscheinlich 3-mal im Monat eine solche dreitägige Klausur veranstalten.
Also erstmal Eckpunkte ist nicht mein Stand, dass das klar ist, dass die überhaupt kommen. Das Eckpunkte ist ja eine bestimmte Art, mit dem Haushalt umzugehen. Das heißt, dass man...
Bis Juni soll die im Kabinett sein. Ende Juni.
Mein letzter Stand war auch, dass weiterhin an Eckpunkten gearbeitet wird.
Okay, also das hieße auf jeden Fall eine bestimmte Summe für jedes Ministerium und dann müssen diejenigen, also das ist eine bestimmte Art, umzugehen mit dieser Erstellung des Haushaltes.
Man muss ja erklären, 70 Milliarden Euro an Zusatzwünschen liegen insgesamt aus allen möglichen Ressorts jetzt auf dem Tisch. Und wie will man das Geld verteilen? Wo will man was wegstreichen?
Und dann ist die andere Frage eben, war bisher noch, ob man auf die Steuerschätzung wartet?
Die kommt im Mai, genau, und gibt dann eventuell bessere Aussichten. Ann-Kathrin.
Also ich habe den Eindruck, dass dieser Koalitionsausschuss einfach nicht das Format ist, in dem die Koalition zu tragfähigen Ergebnissen kommen kann. Und deshalb verstehe ich, dass Sie die Haushaltsfrage ausgelagert haben, weil wenn Sie das auch noch mit reingenommen hätten, dann hätten wir wahrscheinlich 6 Tage zusammengesessen. Aber wenn wir uns diese 16 Seiten, die wir jetzt alle ausgedruckt vor uns liegen haben, angucken, wir haben ja darüber gesprochen, ganz viele Fragen, die hier als geklärt suggeriert werden, sind am Ende nicht geklärt worden, sondern es sind weiterhin viele Fragen zu klären, mit denen die Koalition sich weiterhin auseinandersetzen muss. Das heißt, eigentlich ist dieses Ergebnis für die Katz und es braucht irgendwie andere Umgangsformate, wo diese Koalition zu Lösungen kommt.
Oder alle sind jetzt ganz nett zueinander.
Ja. Gut, aber vielleicht, ich habe mich gerade gefragt, ob ich irgendwie stattdessen vielleicht schreibe, kein bisschen Frieden, Fragezeichen, ob wir den an dem Titel
nochmal das Fragezeichen mal da.
Nochmal arbeiten. Ganz gut, also auf jeden Fall. Aber eine Feststellung ist natürlich klar. Gut, aber ich glaube, das wussten wir eigentlich auch schon vorher, dass es spannende Zeiten sind, dass wir wahnsinnig viel zu tun haben, dass wir jetzt sofort wieder an unsere Schreibtische zurückgehen, wo viel Berichterstattungsarbeit auf uns wartet, dass war sie die Folge 310 des Politik-Podcasts zum Thema Koalitionsausschuss und was hat eigentlich 3 Tage wach für die Ampel und für das Land gebracht. Hier saßen zusammen Frank Kapellan, Ann-Kathrin Büsker, Gudula Geuter und Nadine Lindner. Wir freuen uns auf Kommentare, Haushaltsempfehlungen, Schlaftipps.
Nachfragen, die können eingereicht werden über die E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de oder jetzt natürlich auch etabliertes Instrument bei uns als Sprachnachricht bei Signal oder WhatsApp. Bitte keine sozusagen Parallel-Podcasts in der Länge irgendwie aufnehmen, sondern vielleicht
keine Co-Referate.
So, keine Co-Referate, wie ich gerne sage, an die 0160 91 30 7007. So, ganz herzlichen Dank an unseren Techniker Ralf Seidler, an die Redaktion, die bei Moritz Metz lag. Ja, und dann sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.